Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch heute geht, wie schön der Morgen für euch ist. Ich predige heute, das bedeutet, dass die Woche immer nicht so gut war. Das liegt meist daran, dass ich zu spät anfange mit der Vorbereitung und dass dann immer ein Haufen Sachen dazukommen, die so in den Weg reinfallen. Jetzt haben wir eine kleine Tochter, die bekommt natürlich dann Fieber, wenn ich Predigtvorbereitung machen muss. Die ist wunderbar, aber auch recht anstrengend. Wird nicht leichter, wenn sie krank ist. Und so bin ich jetzt heute hier mit einem gewissen Background, mit einer gewissen Überforderung aus der Woche. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ihr da gerade steht, was euch in Gedanken bewegt, was da sich in eurem Kopf abspielt. Aber ich hoffe, dass wir jetzt die nächsten, ich weiß nicht, wie lange es dauert, ich habe es nicht geschafft, komplett durchzusprechen, 30, 35 Minuten, dass wir die Zeit nutzen können, abschalten können und uns ganz darauf konzentrieren können, was wir in dem Text lesen. Dass wir wirklich was mitnehmen können und was verstehen können. Ich möchte zu Beginn beten, dass das genau möglich gemacht wird. Herr, hab Dank für den Morgen, hab Dank für den Gottesdienst, den du uns jetzt hier schenkst. Hab Dank für dein Wort, aus dem wir lesen dürfen. Herr, du weißt um unsere Situation, du weißt um unsere Gedanken und um das, was uns gerade noch beschäftigt, belastet. Und ich bitte, dass du uns frei machst, dass du uns Konzentration schenkst und dass wir hören dürfen und verstehen dürfen, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Gut, wir wollen uns heute gemeinsam den nächsten Abschnitt im Johannesevangelium anschauen. Wir sind immer noch im Johannesevangelium. Das zieht sich jetzt schon ein bisschen hin, mittlerweile im Kapitel 12. Kapitel 12 ist mitten in der Passionswoche. Die Passionswoche ist so die Woche, bevor es bei Jesus aufs Ende zugeht, auf die Kreuzigung zugeht. Das ist die Zeit, in der er seine letzten Predigten gibt, seine letzten Aufrufe und an deren Ende er dann ans Kreuz geht. Wir haben zuvor gelesen, wie Jesus große Wunder getan hat, wie er Lazarus aus den Toten auferweckt hat und wie die Zeichen vorher mit Sicherheit auch, aber dieses Zeichen im Speziellen große Wellen geschlagen hat. Ein solches Wunder war in dem Ausmaß einzigartig und die Leute waren wirklich begeistert. Die haben gedacht, ja, jetzt ist es soweit, jetzt geht's los, der Messias ist endlich da. Und wir sehen das beim Einzug in Jerusalem, also Jesus kommt dann nach Jerusalem. Und die Leute sind begeistert, stehen am Straßenrand, jubeln ihm zu und freuen sich darüber, dass der König endlich kommt. Die Situation, als Jesus dann in Jerusalem ist, kippt allerdings recht schnell. Denn die Leute stellen fest, dass dieser Messias, der kommt, dieser Jesus, nicht so ganz das ist, was sie sich eigentlich vorgestellt hatten. Es gibt keine Revolution, keinen Aufstand, die Römer werden nicht rausgeworfen. Es gibt kein neues ewiges Königreich, zumindest keins, das man direkt sehen könnte, das man direkt greifen könnte. Stattdessen erzählt er irgendwie widersprüchliches Zeugs. Erzählt, dass er erhöht werden muss, gemeint ist hier, dass er sterben muss und die Leute haben das auch verstanden und sagen sie so, hä, das ist doch der ewige Messias, der da angeblich kommen soll. Wie kann es sein, dass er stirbt? Das ergibt keinen Sinn. Und so sagen sie, wer ist dieser Sohn des Menschen, der erhöht werden soll? Der Christus bleibt in Ewigkeit. Meinen sie damit, was genau willst also du sein? Wer bist du? Und sie fangen an, diese Vorstellung, die sie anfangs hatten, das ist der Messias, der kommt, aufzugeben und festzustellen, ist wahrscheinlich doch nicht das, was wir eigentlich wollten. Und sie nehmen seine Botschaft, sie nehmen ihn nicht an. Und mit dieser letzten Ablehnung, die wir uns das letzte Mal angeschaut haben, endet der Predigtdienst Jesu, der öffentliche Predigtdienst. Er hört auf, zu den Leuten zu sprechen. Es ist das Ende seines öffentlichen Wirkens. Und wir hören, dass er sie ein letztes Mal ermahnt, an ihn zu glauben, denn bald würde es zu spät sein. Ich bin jetzt noch da, noch ist das Licht hier, aber das Licht wird bald verschwinden. Und ihr werdet in der Dunkelheit zurückgelassen. Die Zeit läuft ab. Und dann lesen wir da, dass Jesus sich vor ihnen verbarg. Der heutige Text schließt direkt hieran an. Der Text ist mehr so eine Art Zusammenfassung, ein Überblick über das komplette Wirken Jesu, das, was er gepredigt hat und das, was auch die Reaktion der Juden auf das war, was er gepredigt hat. Wir werden sehen, dass die Juden mit Unglauben reagieren, und wir werden sehen, wie Johannes uns das Ganze erklärt und näher bringt. Und wir werden in einem zweiten Teil sehen, was dieser Unglaube anhand der Lehre Jesu konkret bedeutet. Ich möchte zu Beginn den Text lesen. Ihr könnt gerne eure eigenen Bibeln mit aufschlagen. Wir sind in Johannes 12, ab Vers 37 bis zum Ende des Kapitels, Vers 50. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, der gesprochen hat: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viel an ihn. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Wie bereits gesagt, wollen wir uns den Text in zwei Abschnitten anschauen. Einmal Vers 37 bis 43. Da sehen wir die Reaktion der Juden auf Jesu Lehre. Und dann 44 bis 50. Nochmal die Zusammenfassung von dem, was Jesus gepredigt hat und was der Unglauben der Juden konkret eigentlich bedeutet. Punkt 1, der Unglaube der Juden. In unserem Abschnitt werden wir zwei unterschiedliche Arten von Unglauben sehen. Die eine, sehr offensichtlich, eine offensichtliche Ablehnung von der Person Jesu und von dem, was er gepredigt hat. Und die zweite, so eine gewisse, eine heimtückischere, eine verstecktere Art des Unglaubens. Unser Textabschnitt startet mit dem offensichtlichen Unglauben. Da heißt es: Obwohl die Juden so viele von Jesu Zeichen gesehen hatten, glaubten sie nicht an ihn. Irgendwie Wahnsinn, oder? Die Juden hatten Jesus die ganze Zeit vor Augen, oder sie haben Leute gekannt, die ihnen davon erzählt haben, die das mit eigenen Augen gesehen haben. Jesus war präsent, Jesus war sichtbar, Jesus war da. Sie haben gesehen oder gehört, dass er Kranke geheilt hat, dass er Wasser zu Wein verwandelt hat. Das ist irgendwie nett, aber vielleicht jetzt nicht das größte Wunder. Dass er einen Sturm gestillt hat, dass er auf dem Wasser gegangen ist. Sie haben gehört, dass er einen Aussätzigen geheilt hat. Das war was, was völlig undenkbar so war, was eigentlich so noch nicht passiert ist. Er hat Dämonen ausgetrieben, und zwar aus Stummen, auch etwas, was so eigentlich nicht möglich war in der jüdischen Theologie und Lehre. Er hat einen von Geburt an blinden Mann geheilt. Auch das war eindeutig ein besonderes Zeichen, denn sowas war eigentlich nicht möglich, zumindest ihrer Theorie nach. Und das habe ich vorhin schon erwähnt, er hat einen Toten auferweckt. Und zwar so lange nach dessen Tod, dass er der Theorie nach wirklich tot war. Also so einen richtig toten Toten. Und diesen auferweckten toten Toten konnte man sogar besuchen. Man konnte ihn sehen, man konnte mit ihm reden. Und der arme Lazarus war dann so eine Attraktion. Die Leute kamen, um das wirklich zu sehen und sich zu überzeugen. Ja, der lebt ja wirklich wieder. Hilfe. Und wir sehen, Jesu Wunder werden nicht bestritten. Da kommt keiner her und sagt: Ja, der war gar nicht wirklich tot. Es gibt keine Diskussion darüber, nee, die waren gar nicht wirklich blind oder waren gar nicht wirklich krank oder gar nicht wirklich was auch immer. Jeder hat diese Wunder gesehen. Und es wäre auch echt schwer gewesen, das zu verleugnen. Da waren tausende Menschen, die plötzlich geheilt waren. Tausende Menschen, die das bezeugen konnten und tausende, viele Abertausende, die die gekannt haben und wussten, dass die noch nie gehen konnten, noch nie reden konnten, noch nie sehen konnten. All diese Zeichen haben den Anspruch Jesu, der Messias zu sein, haben seine Botschaft eigentlich klar untermauert. Seine Wunder waren eindeutig messianisch, möchte man sagen. Also Hinweis darauf, dass er tatsächlich der Messias ist. Kein anderer würde so etwas tun können. Niemand. Und dann für mich so die Frage, wie beschränkt muss man sein, um das nicht zu verstehen? Ich habe mir früher, also so ein paar 5 Jahre her oder sowas, habe ich mir oft gedacht, wie schön wäre es doch, wenn wir solche Zeichen heute noch hätten. So richtig offensichtliche Zeichen, so unbestreitbare, eindeutige Beweise. Dann wäre es super leicht zu glauben, es wäre super leicht, andere davon zu überzeugen und alles wäre irgendwie cool. Also meint ihr, jemand würde sich daran stören, dass das in 1. Mose eine sprechende Schlange ist, wenn ein Bekannter aus den Toten aufsteht? Ich glaube nicht. Ich dachte nicht. Und doch scheint es so zu sein, dass selbst die größten Wunder am Schluss keinen Glauben auslösen. Das ist heute auf eine gewisse Art nicht anders. Wir haben nicht mehr diese offensichtlichen Wunder, die Jesus getan hat, aber wir haben genug um uns herum, eigentlich sehen zu können, dass es einen Gott geben muss. Wir leben auf einer riesigen Kugel, die sich im leeren Raum um eine noch viel größere glühende Sonnenkugel dreht. Diese noch viel riesigere und größere Kugel ist nur ein aberwitzig winziger Teil einer Galaxie, deren Ausmaß wir sowas von gar nicht begreifen können. Und auch diese Galaxie ist nur ein winziger Teil von Hunderten Milliarden von anderen Galaxien. Eine Zahl, wo wir nicht mehr wissen, wie groß sie eigentlich wirklich ist, weil wir das nicht bestimmen können. All das dreht und kreist umeinander, basierend auf Gesetzen, die wir nicht im Ansatz erklären können. Wir können sie aufschreiben, wir können sagen, das funktioniert so und so. Wir können weder sagen, woher sie kommen, noch wohin sie gehen, noch warum sie sind, wie sie sind. Nichts davon können wir erklären, gar nichts. Wir haben nicht mal eine vorsichtige Ahnung davon. Wir können nicht erklären, woher wir kommen. Wir können nicht erklären, warum es Leben gibt. Es gibt nicht mal eine vernünftige Theorie, die erklären könnte, wie es hätte sein können. Nicht mal im Ansatz. Wir können nicht erklären, warum ich heute hier stehe und solche Fragen stelle. Warum irgendwelche andere Leute sich solche Fragen stellen. Wir haben keine Ahnung, was Bewusstsein ist. Wir wissen nicht mal, warum wir sowas haben, woher das kommen könnte. Nichts davon können wir erklären, zeigen oder replizieren. Nichts. Alles um uns herum ist ein riesiges Wunder. Und je mehr wir davon verstehen und je mehr man das untersucht, desto mehr wird man feststellen, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Keine Ahnung, wie das sein kann und sein soll. Und doch gibt es Leute, die meinen, Gott gäbe es nicht und wir könnten irgendwie alles erklären. Also vorsichtiger Hinweis, wenn das jemand sagt, ist nicht jemand, der sich sehr gut mit der Materie auskennt. Es gibt Leute, die meinen, es gäbe kein Ziel, kein Ursprung der Schöpfung. Paulus schreibt es in Römer 1 folgendermaßen: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also, wenn man vernünftig nachdenkt, wenn man sich Fragen stellt, kommt man nicht drum herum zu sehen, dass es mehr geben muss, als wir hier verstehen können. Wunder machen keinen Glauben. Heute nicht und damals bei den Juden anscheinend ja auch nicht. Anders als heute ist es bei den Juden aber nochmal irgendwie gravierender. Und zwar zumindest von dem, was ich jetzt gedacht habe, aus 2 Gründen. Nämlich A, war Jesus als Person da und die Wunder waren sehr greifbar. Und man hat richtig gemerkt, oh, das passt gar nicht zu dem, was wir sonst so gewohnt sind, was sonst so passiert. Und zweitens, Jesus war nicht einfach nur irgendjemand, sondern Jesus war den Juden versprochen worden. Sie haben ja darauf gewartet. Ihre ganze Religion war darauf ausgerichtet, zu warten, dass irgendwann der Messias kommt. Und dann kommt jemand, der diese Wunder tut und trotzdem glauben sie nicht daran. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wieso nicht? Was ist ihr Problem? Und wenn wir so ein bisschen durch das Johannesevangelium lesen, dann werden wir viele Erklärungsansätze finden. Wir werden sehen, dass die Juden skeptisch waren, weil Jesus sich mit der religiösen Elite angelegt hat. Wie kann es sein, dass der versprochene Messias mit dem eigenen System nicht zurechtkommt? Passt doch irgendwo nicht. Komisch. Damit zusammenhängend ist der Aspekt der sozialen Ächtung. Oh, wenn ich jetzt diesem Jesus nachfolge, dann werde ich vielleicht aus der Synagoge ausgeschlossen und damit aus der Gemeinschaft, in der ich bin. Das ist nicht sonderlich gut. Weiß nicht, ob ich dem wirklich nachfolgen möchte. Und ein dritter Punkt, den wir oft sehen, sind falsche Erwartungen. Der Messias muss kommen und der Messias muss dann die Römer rauswerfen. Der Messias muss ein Königreich aufbauen und das Königreich muss so und so aussehen. Und Jesus hat es nicht gemacht und so kommt dieser Messias mit allen seinen Wundern her, scheitert an den Erwartungen der anderen und wird am Schluss abgelehnt. Der Text hier gibt uns noch einen anderen Grund oder gibt uns noch einen anderen Blickwinkel. Es war nämlich prophezeit. Johannes zitiert hier aus Jesaja 53. Wenn ihr euch in Jesaja ein bisschen auskennt, das ist ein sehr bekanntes Kapitel, das das Leben Jesu oder das Leben des Messias sehr deutlich beschreibt. Und ich will euch mal so ein bisschen in diesen Text hineinnehmen, damit ihr den Kontext habt. Ich lese von 1 bis 6, Jesaja 53, 1 bis 6. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Heute, wenn man das liest, ist die Assoziation zu Jesus, glaube ich, relativ leicht. Die Verbindung ist super leicht zu sehen. Und Johannes nimmt bewusst hier dieses Kapitel und diesen Vers raus, diesen Vers 1, wo es heißt, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Das sind rhetorische Fragen, gemeint ist, ne, wir sind gekommen, die Juden haben alles gehört und sie haben gesehen, dass Jesus da ist, mit der Kraft Gottes, mit Wundern. Das ist das, was Arm des Herrn hier meint, mit Wundern und Zeichen. Und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Das ist nicht erst klar geworden, als es dann in Johannes soweit gekommen ist, sondern es war schon hunderte Jahre vorher bei Jesaja klar. Er sagt, die Juden werden nicht glauben. Die Juden wollten nicht glauben, sie glaubten nicht und deshalb, Johannes geht jetzt hier einen Schritt weiter, deshalb konnten sie nicht glauben. Und jetzt zitiert er aus Jesaja 6. Jesaja 6, ein paar Kapitel vorher, schlagt das gerne mit auf. Ich will euch da ein paar Verse mit vorlesen. Ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und ich hörte die Stimme des Herrn, ich habe ein paar Verse übersprungen, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Jesaja gemeint hier, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Der Unglaube der Juden ist Gericht Gottes. Es ist die Strafe Gottes. Und jetzt kann man leicht hier reinverfallen und sagen, oh, ja, die Juden glauben nicht. Und dann steht hier, das ist schlecht, dass sie nicht glauben, aber es ist ja Gott, der den Unglauben geschenkt hat. Das sind ja nicht die Juden schuld. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Wir haben hier zwei Seiten, die zusammenkommen, nämlich einmal die Verantwortung des Menschen, die Verantwortung der Juden und am Schluss die Souveränität Gottes. Die Juden haben nicht geglaubt, wollten nicht glauben und die Folge war, dass Gott irgendwann gesagt hat, okay, jetzt reicht's, jetzt könnt ihr nicht mehr glauben. Jetzt werdet ihr die ganzen Zeichen sehen und ihr werdet es trotzdem nicht schaffen, umzukehren. Wir sehen es an vielen Stellen in der Bibel. Dieses Konzept taucht immer wieder auf. Falls ihr euch zurückerinnert, wir hatten in der Reihe durch den Exodus die Plagen in Ägypten angeschaut und den Pharao gesehen. Und da heißt es immer, der Pharao sah all das, aber er verhärtete sein Herz. Wir lesen das 10-mal und ab dem 10. Mal steht dann da, und jetzt verhärtete Gott sein Herz. Wir haben diese eine Seite, den menschlichen Unglauben, und dann die Reaktion Gottes, das Gericht Gottes. Gut, das ist der offensichtliche Unglaube, das ist der Unglaube, das ist direkte Ablehnen von Jesu Botschaft. Nächster Vers schaut wieder ganz anders aus. Da heißt es, doch glaubten sogar viele von den Obersten an ihn. Das hört sich doch eigentlich gut an. Das hört sich aber eigentlich so an, als würde es gar nicht zu dem passen, was wir gerade eben diskutiert haben. Also, irgendwie Strafe Gottes, Ohren verklebt und sowas. Und jetzt gleichzeitig glaubten trotzdem viele an ihn. Habe ich am Anfang gedacht, ist aber nicht ganz so, denn dieses Glauben hier ist nicht das Glauben von dem, oder nicht das Glauben, die Art von Glauben, von der wir vorher geredet haben. Viele Juden haben an Jesus geglaubt. Wir sehen das durch das ganze Johannesevangelium immer wieder, diese Aussage, und viele glaubten an ihn und viele glaubten sogar an seine Worte, lesen wir immer und immer wieder. Sie haben an Jesus geglaubt als einen Wundertäter, als einen guten Lehrer, als einen Propheten, vielleicht sogar als Messias, aber nicht in letzter Konsequenz. Der Glaube war kein rettender Glaube, kein echter Glaube. Und auch hier, sie glaubten zwar, aber bekannten es nicht aus Angst vor sozialer Ächtung, vor Ausschluss aus der Synagoge. Und Johannes macht mit seinen Worten hier relativ klar, was er davon hält. Sie fanden die Ehre der Menschen oder die Ehre vor den Menschen wichtiger als die Ehre von Gott. Jesus sagt in Lukas 12 folgendes, ab Vers 8, ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen. Glaube ist nicht das Überzeugtsein von irgendwelchen Fakten. Es ist wichtig und richtig und eine Grundlage, dass wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Das ist eine Grundlage und die ist wichtig. Aber das reicht nicht. Das ist der rein objektive Teil, das Betrachten von dem, was ist und das richtige Glauben. Jakobus wird sagen, die Dämonen glauben auch daran. Die wissen es, die haben es gesehen, die glauben daran, aber das hilft nicht. Denn zu diesem objektiven Teil, zu der Überzeugung von Wahrheiten, gehört immer der subjektive Teil. Das, was macht es mit mir? Was ist meine Reaktion darauf? Und es ist leicht, sein ganzes Leben in der Gemeinde zu verbringen. Es ist leicht, zu allem Ja und Amen zu sagen. Man kann sogar hier vorne predigen und von den richtigen Dingen überzeugt sein. Aber das ist am Schluss irrelevant, weil es darauf ankommt, wie wir selber zu dieser Botschaft stehen, wo unser Herz ist. Ich muss verstehen, dass das Ganze was mit mir zu tun hat. Ich muss verstehen, dass ich der Grund bin, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Dass ich diese Hilfe brauche, dass ich die Erlösung brauche. Nicht grundsätzlich, dass Jesus für Sünder gestorben ist, alles schön und gut. Ich muss wissen, dass das was mit mir zu tun hat und dass es mich konkret verändert und anpackt. Und mit so einer Erkenntnis, mit so einer wirklichen Überzeugung davon, was es bedeutet, dass wir Sünder sind und von Gott gerettet werden müssen, kann ich nicht in so einer Situation wie die Obersten dastehen und so tun, als wäre nichts. Und in dem Fall, die Obersten, da kommt noch mehr dazu. Das sind nämlich diejenigen, die auch Entscheidungen treffen. Das sind diejenigen, die was beeinflussen können. Und da wird Jesus ans Kreuz genagelt, da wird Jesus hingerichtet. Und sie sagen sich, ja, ich glaube, dass das schon irgendwie passt, aber ich sage mal lieber nichts. Das ist kein echter Glaube, das ist kein rettender Glaube. Wir müssen erkennen, du musst erkennen, dass Jesus persönlich für dich gestorben ist. Das muss eine Auswirkung in deinem Leben haben. Wir wollen uns den zweiten Teil anschauen. Wir wollen uns anschauen, was die Folgen des Unglaubens sind. Und die Verse werde ich jetzt nicht im Detail besprechen, denn das ist so eine Zusammenfassung von dem, was Jesus gepredigt hat. Wir haben das in den letzten Predigten gehört. Wir haben ausführlich besprochen, was es bedeutet, dass Jesus das Licht ist. Zum Beispiel, wenn euch das nochmal genauer interessiert, schaut gerne in unsere Homepage, da gibt es ein Predigtarchiv, da könnt ihr die ganzen Sachen nochmal im Detail anschauen. Ich will mich aber bei diesem Text jetzt besonders darauf beziehen oder darauf schauen, was dieser Unglaube konkret für eine Bedeutung hat, für das, was die Juden hier getan haben, Jesus abzulehnen, konkret bedeutet. Und das anhand von drei Punkten. Erstens, wer Jesus ablehnt, lehnt Gott ab. Jesus sagt, Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Wer Jesus sieht, sieht Gott. Jesus war kein Lehrer, kein Prophet, niemand, der eine Lehre über Gott verkündigt hätte. Er war Gott selbst. Und die Juden, die ja an Gott glaubten, das war ja die ganze Story, meinten Jesus und seine Lehre und das, was er da gemacht hat, könnte man so ein bisschen anschauen, beurteilen, kritisch beäugen und am Schluss ablehnen, ohne dass es sie betreffen würde, dass es ihren Glauben im Kern betreffen würde. Und das ist ein Trugschluss, das ist komplett falsch. Jesus war der Gott, an den sie geglaubt haben. Jesus war dieser Gott selbst. Indem sie ihn ablehnten, haben sie ihren eigenen Gott abgelehnt. Sie haben ihren Gott selbst abgelehnt. Ihre ganzen religiösen Riten, ihre Bräuche, Gesetze und auch die Erwartungen, die sie hatten, waren am Schluss wichtiger als deren vermeintliches Ziel, Gott. Mit der Ablehnung Jesu haben sie sich selbst, man könnte sagen, final aufs Abstellgleis gestellt. Sie haben die Grundlage ihres eigenen Glaubens abgeschafft. Sie haben ihren eigenen Gott ans Kreuz genagelt, abgelehnt. Das Volk Gottes hat seinen in Kraft mit Zeichen und Wundern kommenden, auftretenden Gott, ihren Immanuel, ihren Gott mit uns, für nicht gut genug befunden. Ohne Jesus gibt es keinen Zugang zu Gott. Keine Chance. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich kann nicht meinen, dass mich im Judentum irgendwelche Gesetze rechtfertigen können, gerecht machen können vor Gott. Geht nicht. Ich kann auch nicht meinen, dass ich durch irgendeine andere Religion zu Gott komme. Es gibt einen Weg und das ist Jesus. Und wenn ich diesen Jesus ablehne, lehne ich Gott ab. Zweitens, wer Jesus ablehnt, lehnt das Licht ab und wählt die Finsternis. Er sagt, ich bin das Licht. Das ist die Folie vorher nochmal. Er sagt, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis wandelt. Und was heißt es, in der Finsternis zu wandeln ohne Licht? Also ich meine, wir kennen das vielleicht gar nicht mehr, weil immer irgendwo was leuchtet und irgendwo Licht ist. Aber wenn man wirklich in der Dunkelheit ist, dann sieht man nichts. Man weiß nicht, wohin, man weiß nicht, wozu, wohin. Es gibt kein Ziel, keine Richtung, kein gar nichts. Das beschreibt ein bisschen den Zustand, den die Juden in der Zeit vor Jesus hatten. 400 Jahre ungefähr sind vergangen, seitdem der letzte Prophet aufgetreten ist, seitdem das letzte Mal Gott gesprochen hat. Und Gott war irgendwie auf Pause. Gott hat geschwiegen. Die Juden waren in der Dunkelheit und hatten kein Licht, keine Wegweisung, kein Ziel. Und dann kommt dieses Licht, dann kommt Gott selbst und bereitet den Weg und zeigt, wo es lang geht. Und die Juden haben keine Lust. Die Juden wollen es nicht. Die Juden wollen zurück in die Finsternis. Und die Finsternis ist natürlich nicht nur die Abwesenheit von Wegweisung, sondern es ist das Gegenteil von Gott. Es ist die Abkehr von Gott, die Gottes Ferne. Wir lesen in Johannes 3,19 ist das, dass die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht, weil sie nicht wollten, dass ihre Werke offenbar werden. Wer Jesus ablehnt, lehnt das Licht ab, lehnt die Gottesnähe ab, geht in die Finsternis, wendet sich bewusst von Gott ab. Dritter Punkt. Wer Jesus ablehnt, lehnt Gottes Gebote ab. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert und ich will euch den Text hier nochmal lesen. Das ist jetzt auf der nächsten Folie. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Das ist ein Konzept, das haben wir vorher schon mal gehört. Jesus ist zu diesem Zeitpunkt nicht gekommen, um zu richten. Er ist nicht gekommen, um das geknickte Rohr final abzubrechen. Er ist gekommen, um zu retten, um Leute zu suchen, um zu helfen. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Bisschen kompliziert von der Struktur her, aber was gemeint ist, ich habe euch das Evangelium gebracht, ich habe euch gezeigt, dass es einen Ausweg gibt. Ihr seid in der Sünde, ich habe euch den Weg gezeigt. Wer diesen Weg verwirft, wer mein Wort hier verwirft, der verwirft den Weg und bleibt in der Dunkelheit. Das Wort selbst ist Gericht. Es gibt eine interessante Parallelstelle dazu in 5. Mose 18. Ab Vers 18, da heißt es, Gott spricht da, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, du hier ist Mose, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Das ist die Erfüllung dieser Prophezeiung. Jesus sagt, ich bringe euch die Worte, ich bringe euch den Weg. Wenn ihr dem nicht gehorchen wollt, dann habt ihr euch selbst ins Gericht gebracht. Ich lese weiter im ursprünglichen Text, auf der nächsten Folie. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und jetzt versuchen wir mal die Kette hier nachzuvollziehen. Das, was Jesus redet, ist das Gebot Gottes. Und Vers 50, und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Wer also das verwirft, was Jesus gesprochen hat, verwirft das ewige Leben. Oder andersrum formuliert, wer Jesus ablehnt, wer Jesus und seine Worte ablehnt, wählt den ewigen Tod. Und das muss klar sein. Der Unglaube der Juden ist eine direkte Trennung von Gott. Es ist die Abkehr vom Licht hin zur Finsternis und es ist das Erwählen des ewigen Todes. Das gilt für die Juden und es gilt aber genauso für uns. Und genauso wie es für die Juden den Punkt gab, an dem der Glaube nicht mehr möglich war, wo Gott sagt, jetzt reicht's bis dahin und nicht weiter, jetzt könnt ihr nicht mehr glauben, so wird auch für jeden von uns der Punkt kommen, an dem wir nicht mehr glauben können. Das kann heute sein, das kann in 10 Jahren sein, ich weiß es nicht, aber der Punkt wird kommen. Es gibt den Punkt, an dem es zu spät ist. Und wer bis dahin diesen Absprung nicht geschafft hat, der bis dahin nicht verstanden hat, wer Jesus ist, der hat sein Gericht selbst gewählt. Auf der anderen Seite, und das ist das, ich will es auf einer positiven Note enden, sagt er, wer meine Worte annimmt, der nimmt Gottes Gebote an und Gottes Gebote sind ewiges Leben. Es ist also die Wahl zwischen dem ewigen Tod, der ewigen Verdammnis und dem ewigen Leben. Das ist das, was Jesus bringt. Er ist gekommen, um zu retten, nicht um zu richten. Das ist das, wozu wir uns das Ganze anschauen, wozu wir heute hier sind, 2000 Jahre später und darüber reden. Das ist der Grund, warum es Gemeinde gibt, weil Jesus retten möchte und weil es wichtig ist, dass wir ihm Glauben schenken. Ich möchte beten. Herr, hab Dank, dass du gekommen bist, um zu retten. Hab Dank, Herr, dass du uns liebst und dass du uns kennst. Dass du trotzdem ans Kreuz gegangen bist und unsere Strafe, unsere Schuld auf dich genommen hast, alles bezahlt hast und dass wir vor dich kommen dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du Leute hier anrührst, dass du aufzeigst, wo dieser Glaube noch nicht da ist und dass du diesen Leuten nachgehst und sie packst und überzeugst, dass du Glauben schenkst, wo er nötig ist. Und danke, Herr, dass es noch die Möglichkeit gibt zu glauben, dass du noch rettest. Und dich preisen und loben dafür und dir alle Ehre geben. Amen.